Ich fürchte, so langsam werde ich hier zum Schreck für alle Gottesdienstleiter, weil die fragen mich dann oft an, so zwei Wochen vor, wo ich dran bin und was ich für ein Thema habe, weiß ich nicht. Da sage ich immer, ruft mich nächste Woche an. Ja, oft weiß ich es dann bis kurz vorher nicht. Oder es passiert mir so wie diesmal, dass ich dann ganz kurz vorher doch noch das Thema ändere, wovon er dann nichts wusste heute, aber es ist nicht so dramatisch. Ja, wenn wir da so in Sulzburg unterwegs sind mit unserem Hund, dann kommen wir ja auch an so manchen Weideflächen vorbei, mit viel Kühen auch. Und ja, je nach Tageszeit kann es dann sein, dass der Bauer gerade seine Kühe reinholen will und er steht dann da und ruft nach seinen Kühen. Weil die sind ja verteilt auf dem Hügel überall, gell? Und da ruft er, ich habe noch nie genau rausgekriegt, was er genau da ruft, aber auf jeden Fall scheint nicht wichtig zu sein. Ich nehme an, einfach so, kommt her oder so, ja? Kann ich mir denken, kommt her. Und die Kühe, die wissen, was Sache ist, ja. Die setzen sich in Bewegung und sie kommen. Sie sammeln sich dann eben an so einem Sammelplatz und werden dann in die reingeführt eben da in ihre Bleibe da. Mich hat das immer erstaunt, wie die Kühe da reagieren. Bloß auf den Ruf von diesem Mann, das ja eigentlich auf die Entfernung schon schwer zu hören ist, dass sie einfach sofort reagieren und auch kommen. Also Kühe wissen, wo es ihnen gut geht und wer es gut mit ihnen meint, offensichtlich. Nur die Menschen, die laufen jedem Rattenfänger nach, der seine Flöte bläst. Der muss noch nicht einmal von Hameln sein. Wir haben heute ein Thema, vielleicht habt ihr es schon erraten. Der Text fängt auch an mit kommt her. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Matthäus 11, 28, der Herr Jesus spricht hier, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein sehr bekannter Text, ja. Wir wollen uns trotzdem heute mal Gedanken machen, gemeinsam, was dieser Text eigentlich uns zu sagen hat. Und da möchte ich vier Aspekte näher betrachten. Jesu Diagnose, Jesu Einladung, Jesu Forderung, und Jesu Angebot. Also der erste Aspekt, Jesu Diagnose, mühselige und beladene, nicht? Das ist die Diagnose, die er hier anspricht. Mühselig, das heißt, ihr euch abmüht. Jesus hat Menschen vor Augen, die Lasten herumschleppen, die sich abmühen, die fast unter ihren Lasten zusammenbrechen, nicht zur Ruhe kommen. Gab es solche Menschen nur damals, so Lebzeiten in Judäa? Oder gibt es sie ja auch heute hier? Natürlich gibt es solche Menschen überall, auch hier, wo wir leben. Auch für uns ist es eigentlich ein vertrautes Bild. Man braucht sich nur mal die Zeit zu nehmen, um einfach mal die Menschen auf den Straßen der Stadt genauer anzuschauen. Und dann wird man sehr schnell merken, nicht? Wie die Menschen angespannt sind, wie sie vorbeihassen, beladen, oft mit tatsächlichen Lasten, aber vor allem auch mit seelischen Lasten. Man sieht es in angespannten, den gehetzten und bedrückten Gesichtern an. Eigentlich haben die Menschen in unseren westlichen Gesellschaften heute mehr Freizeit als je zuvor, oder? Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber sowas von 38,7 Stunden Arbeit pro Woche etwa, wahrscheinlich gibt es da Unterschiede, weiß ich nicht. Aber der Rest, Ruhe. Der Rest, Ruhe. Na also, wovon reden wir dann überhaupt? Ja, wir müssen davon reden, weil es ist ja leider so, dass trotz so vieler Ruhezeit und Möglichkeit die wenigsten überhaupt zur Ruhe kommen. Das Wort Freizeitstress zum Beispiel, das hätte vor 50 Jahren noch nicht erfunden werden können. Das ist eine typische Wortschöpfung unserer Zeit. Man hat geradezu den Eindruck, je mehr äußerliche Ruhe die Menschen haben, desto unruhiger werden sie. Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen mühselig und beladen sind, natürlich. Erster Grund, mühselig und beladen aufgrund von falschen Lebenszielen. Wenn wir eine Umfrage machen würden und fragen würden, was sind Ihre Lebensziele? Übrigens sehr interessant und sehr zu empfehlen. Ich habe das übrigens immer bei den Alkoholikern immer gemacht, wenn ich da in der Gruppe war. Dann habe ich das als Thema so in den Raum gestellt. Und es war sehr interessant, da zu hören, was so eigentlich Ihre Vorstellungen sind, wie Ihr Leben gelingen könnte. Was sind das für Sachen? Also ich habe so manches noch im Kopf. Das Leben genießen oder Erfolg im Beruf haben. Oder gesund bleiben und alt werden. Die Kinder sollen es mal besser haben, im Lotto gewinnen und dann dem Chef den Bettel hinschmeißen. Und ein Bekannter von mir, der hat es mir etwa so formuliert, ich möchte, wenn ich alt bin, auf mein Leben zurückschauen und von den Erinnerungen der vielen schönen Urlaube und Reisen zehren können. Das ist der Sinn für ein Leben. Ja, wirklich. Falsche Lebensziele. Dass sie falsch sind, erweist sich ja spätestens dann, wenn es ins Sterben geht. Die Menschen setzen ihre ganze Lebenskraft ein für solche Ziele und werden dabei müde und matt. Wir haben in Tübingen, der Gemeinde, in der ich mich damals bekehrt habe, und Christine auch, da hatten wir ein Lied, wenn wir auf die Straßen gingen und dort evangelisiert haben, dann haben wir das da aufgesungen. Und das passt irgendwo sehr gut. Und ich möchte jetzt zumindest mal die ersten zwei Strophen hier vorlesen. Wie hasten und jagen die Menschen nach Frieden, nach Wohlstand und Ehre, nach Liebe und Glück. Doch Sünde und Sorge bleibt ihnen beschieden. Zuletzt kommt der Tod und lässt niemand zurück. Die Sehnsucht im Herzen treibt sie ins Vergnügen. Sie suchen nach allem, was Adam verlor. Sie ahnen den Satan mit all seinen Lügen und leihen ihm doch ständig ihr törichtes Ohr. Das war vor knapp 50 Jahren, ist heute aber so aktuell wie damals. Der zweite Grund, warum Menschen mühselig und beladen sind, ist durch Sünde. David wusste etwas davon, wie sehr Schuld und Sünde belasten können. Nachdem diese fatale Geschichte geschehen war, der Ehebruch mit Bathseba und der Mord an ihrem Mann Uriah, das hat ihm so, wie war eine schwere Last auf ihm, das in den Psalmen nachzulesen, da hat er das nämlich aufgeschrieben. Schuld ist ja gerade so wie ein Schatten. Kann man einen Schatten zudecken? Man könnte es ja mal ausprobieren. Legt einfach mal ein Tuch drüber. Kids wollen nicht so. Hm? Kann man ja versuchen. Man kann ja was anderes sich denken, ja. Irgendwie wächst ja doch Gras drüber. Sagt man doch oft. Da wächst Gras drüber. Wächst Gras über den Schatten? Nein, auch nicht über die Schuld. Wir können der Schuld auch nicht davonlaufen. Die ist eben wie ein Schatten. Wie der Schatten ständig da ist, ja, so ist die Schuld auch irgendwo immer da. Übrigens, der Gedanke kam mir jetzt erst so, es gibt eine Möglichkeit, den Schatten loszuwerden. Hat jemand gerade eine Idee? Bill? Hm, genau. Dafür sorgen, dass man die Sonne oben ist und die Sonne von oben scheint, ja? Dann hat man keinen Schatten natürlich, ja, das stimmt. Aber es ist eigentlich interessant, gell? Man könnte sich sagen, diese Schuld, dieser Schatten geht auch weg, wenn wir unter der Sonne Christus sind, ja, der ja auch das Licht der Welt ist, ja. Aber das ist jetzt gerade mir so eingefallen. Viele Menschen sind einfach schwer beladen mit ihrer Schuld. Die Praxen der Psychiater und Psychologen sind voll von solchen Menschen, auch die psychiatrischen Kliniken. Der dritte Grund, warum Menschen beladen sind, mühselig beladen durch religiöse Bemühungen. Jesus hatte ja sicher den frommen Juden im Blick, der sich durch das Halten des Gesetzes abmühte. Wer unter den Juden ein Gerechter sein wollte, der nahm eine ernsthafte Arbeit auf sich. Eine Arbeit, die selbst mit größter Anstrengung nicht zu vollbringen war. Sie glichen Lastträgern, die schwere Lasten zu befördern haben. Der Erfolg dieser Art von Gottesdienst war aber, dass ihre Seele die Ruhe verlor. Sie waren in beständiger Spannung. Denn es war eine Frömmigkeit ohne Glauben und ohne Heilsgewissheit. Viele religiösen Menschen stellen sich die Sache so vor wie eine Waage. In der einen Waagschale die guten, in der anderen die bösen Taten. Nur wenn die Waage so ausgeglichen ist oder sich gar auf die Seite der guten Taten neigt, dann, so meinen sie, kommen sie in den Himmel. Übrigens auch bei Katholiken durchaus das Denken. Tja, wenn das so wäre und wenn das möglich wäre, dann, wenn es möglich wäre, durch gute Werke in den Himmel zu kommen, dann hätte der Herr Jesus nicht kommen müssen, oder? Dann hätte Gott sagen können, also ihr habt mein Gesetz und ihr kennt meinen Willen, und jetzt tut mal, strengt euch mal an, ja? Wenn ihr es schafft, dann werde ich euch annehmen. Aber nein, hat er nicht gesagt, weil Gott wusste, kein Mensch kann das schaffen, das Gesetz das ganze Leben hindurch genauestens einzuhalten. Geht nicht, absolut nicht. Deswegen musste der Herr Jesus in diese Welt kommen. Ja, ein zweiter Aspekt dann, Jesu Einladung hier, kommt her zu mir, aus welchen Gründen auch immer nun ein Mensch mühselig und beladen ist, ja, der ihm gilt auf jeden Fall dieser Ruf Jesu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her. Daran ist eigentlich nichts Verwunderliches, gell? Wenn jemand, der in Gefahr ist, in großer Gefahr und schnelle augenblickliche Hilfe braucht, wenn der ruft, komm her. Nein. Auch so manche Marktschreie ruft, kommt her. Nein, das ist auch nicht außergewöhnlich. Ne? Aber selbst wenn die Männer in den weißen Kitteln rufen, kommt her, dann muss das uns nicht erstaunen. Denn es ist ja nicht nur so, dass der Kranke den Arzt braucht, sondern der Arzt braucht auch den Kranken. Also auch daran ist nichts Außergewöhnliches. auch die Pharmazeuten rufen, kommt her, wir haben die richtige Medizin für jeden, der bezahlen kann. Natürlich ist es so, dass man den Helfer aufsuchen muss. Dann um einen Termin bittet, den man eventuell auch erhält, wenn man lange genug gewartet hat. Gesine hat jetzt am Mittwoch so einen Termin, das ist eine Blasen, Darmspiegelung. Und das dauert Monate, bis man endlich diese Behandlung hat. Und jetzt ist sie dummerweise jetzt eine Erkältungstage und ist noch unsicher, ob sie überhaupt dann gemacht wird mit ihr. Ja. Also könnt ihr vielleicht auch mit dran denken, fällt mir jedem ein. Also das ist das Übliche. Ja. Man muss einfach warten. Ja. Normalerweise ist das so, aber bei Jesus ist das nicht so. Ne? Jesus, der sich dahin gab, der gibt sich eben auch hier dahin, indem er selbst umhergeht und ruft, fast flehentlich spricht, kommt her. Er möchte die Menschen alle zu sich rufen. Kommt her, alle. Also dass jemand, der letztlich noch keinem helfen kann, den Mund so voll nimmt, das wäre nicht verwunderlich. Denken wir nur an so manche Sektenführer. Aber wenn jemand fest davon überzeugt ist, dass er helfen kann und dass er auch, wenn er auch bereit dazu ist, alle seine Zeit aufzuwenden, dann wird er sich doch auf jeden Fall vorbehalten, eine Auswahl zu treffen. Er wird sagen, kommt her zu mir, aber bitte nicht alle auf einmal und schön der Reihe nach. Aber nicht so Jesus. Er ruft sie zu sich, alle, ohne Ausnahme. Sünder und Zöllner, Huren und Wegelagerer, Pharisäer und Schriftgelehrte, Einheimische und Ausländer, Bayern und Preußen. Einfach alle. Ja. Er ruft alle, die sich abmühen mit ihren Lasten und verspricht, ihnen Ruhe zu schenken. Doch dieser Ruf, kommt her zu mir, gilt nicht nur denen, die Jesus noch ferne stehen, sondern durchaus auch den Christen. Auch sie ruft Jesus zu sich. Und auch ihnen gilt die Verheißung, dass er ihnen Ruhe schenken möchte. Ist es nicht demütigend, dass uns gesagt werden muss, wir sollen zu Jesus kommen? Ein dritter Aspekt, Jesu Forderung, nehmt auf euch mein Joch. Seltsam, Jesus ruft diejenigen, die unter ihrer Last ohnehin schon fast zusammenbrechen, und bietet ihnen sein Joch an. Ja, will er diesen Menschen noch mehr aufbürden? Nein, ganz sicher nicht. Er sagt ja gleichzeitig, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Ein Joch ist ja ein Gerät, ist ja nicht mehr unbedingt so jedem vor Augen. Aber ein Joch ist ein Gerät, das einem Zugtier oder einem Paar von Zugtieren angelegt wird, meistens aus Holz, so ein ziemlich breites, schweres Teil. Und da hängt die Last dran und dazwischen sind die Kühe und die ziehen. Ja, das ist eine ziemlich schwere Last manchmal, dann ist es eben auch ein schweres Joch. Wenn nun aber von Jesus von seinem Joch spricht, dann meint er, dann bürdet er uns nicht irgendeine Last auf, die er selbst nicht zu tragen bereit wäre. Ja. Er macht es nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, denen er genau diesen Vorwurf nämlich machte in Matthäus 23,4. Sie binden nämlich schwere, kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Boah, das ist ganz schön deutlich, ne? Aber genau so war's. Wenn Jesus uns dazu aufruft, sein Joch auf uns zu nehmen, so will er damit sagen, lasst euch mit mir zusammenspannen in ein Doppeljoch. Also ich habe im Lexikon nachgeschaut, was Doppeljoch genau bedeutet. Also da steht Anschirungsmethode für ein Ochsenpaar, welches gemeinsam durch einen festen, starken Holzbalken vor das Fuhrwerk gespannt wird. Also, volle Power. Aber es ist funktioniert nicht immer so gut. Denn nicht alle Tiere sind stark. Ja. In Israel jedenfalls hat man die Gepflogenheit, ob das hier auch der Fall ist, weiß ich nicht. Ein starkes und ein schwaches Tier wurden in ein Joch zusammengespannt. Warum? Ja, weil es der Schwache, bei ihm es nicht mehr geht, dann muss eben der Starke ein bisschen mehr arbeiten. Ja, und so gleicht er die Schwachheit des anderen aus. Und so an ein solches Doppeljoch müssen wir denken, nicht? Wenn der Herr Jesus sagt, dass er ihnen die Bürde nehmen möchte. Nehmt auf euch mein Joch. Das das habe ich gelesen, Matthäus 23, 4. Ja, habe ich gelesen, ganz genau. Also lasst uns in die Lebens- und Dienstgemeinschaft mit dem Herrn Jesus rufen. Die Last, die er uns aufbürdet, die trägt er selbst mit. Und so sorgt er dafür, dass uns diese Last eben nicht so schwer wird und uns nicht niederdrücken kann. Im Grunde ist ja dem Gedeihen unseres inneren Menschen nichts förderlicher als eine Last, die zu tragen. Sie macht geduldiger, abhängiger, widerstandsfähiger und treibt uns ins Gebet. Was ich mal gelesen habe in Arabien, da legt man der jungen Palme einen schweren Stein in die Blätterkrone. Warum macht man das? Ja, nun, man möchte damit erreichen, dass der Baum nicht so sehr stark in die Höhe schießt. Ja. Also er bleibt gleich, er wird im Wachstum gehemmt und bleibt, also wird nicht so hoch. Und der Stamm wird stärker, kräftiger, das Holz wird fester, die Früchte werden zahlreicher und nicht zuletzt sind sie auch leichter zu ernten, oder? Wenn der Baum nicht so sehr hoch ist, die Palme. Es ist interessant, so ein Joch ist ja eigentlich für die Arbeit da, ganz klar. Das sagt uns ja auch etwas über den Zweck unseres Jüngerseins. Der Jünger ist nicht da zum Selbstzweck. Der Herr Jesus hat ihm nicht die Ruhe geschenkt, damit er dann ganz still und ruhig seinen Weg geht, bis schließlich irgendwann der Herr ihn heimholt zu ewigen Freuden. So ist es nicht gedacht. Ja. Der Christ trägt ein Joch und das ist da zum Arbeiten. Jesus baut sein Reich mit Jochmenschen. Aber das Joch erleichtert die Arbeit auch um ein beträchtliches. Wie würde es den Tieren gehen, wenn sie einen schweren Wagen ziehen sollten, ohne ein Joch zu haben? Die Stricke, die würden in schmerzhafte Wunden in ihr Fleisch schneiden. Ja, sie wären gar nicht imstande, eigentlich ihre Last zu ziehen. Und genauso ist es auch eben mit dem Joch, das Jesus seinen Gefolgsleuten auflegt. Es erleichtert die Arbeit, macht eigentlich erst fähig, sie zu tun. Wir sehen also, dass die Lasten, die unser Herr selbst auferlegt, uns immer zum Besten dienen sollen. Ein Biologe, der hat mal berichtet, dass er einmal eine Ameise beobachtet hat, die einen Strohhalm schleppte. Und das kann man ganz oft sehen, wenn man ein bisschen da sich das mal das Treiben da anguckt, mit Ameisen. Ne? Übrigens nicht ein Treiben ist ein falsches Wort. Die sind ganz zielbewusst und machen genau das, was sie machen müssen, ihre Arbeit, und scheuen sich dann auch nicht. Also auf jeden Fall, da hat er gesehen, wie sie sich wirklich abschleppte. Der Strohhalm schien schon fast zu schwer zu sein. Dann kam die Ameise an einen Erdspalt und der war einfach zu weit, um hinüber zu gelangen. Also hielt sie eine Weile still, so als wäre sie von der Situation bestürzt. Und dann bugsierte sie den Strohhalm über den Spalt und lief darauf hinüber. Das ist interessant. Diese Ameise hat den Biologen und uns eine Lektion erteilt. Wenn doch auch wir so klug wären wie sie, wir jammern viel über die Lasten, die wir tragen müssen, aber haben wir jemals daran gedacht, unsere Lasten zur Brücke zu machen, um uns von unseren Lasten tragen zu lassen? Wäre doch mal was zum Nachdenken. Für mich auch. Ein zweiter Punkt hierzu. Der Herr sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wir sollen, wenn wir an den Herrn Jesus gläubig geworden sind, Jünger sein. Das Wort Jünger hat im Griechischen den gleichen Stamm wie das Wort für lernen. Also Jünger sein heißt demnach ein lernender sein, ein Schüler. Wie haben die Jünger Jesu mit ihm, die mit Jesus gegangen sind, wie haben sie gelernt? Hat der Herr Jesus jeden Vormittag da so sein Programm da gehabt irgendwie, was sie lernen sollten, und hat vielleicht dann so gegen Mittag dann irgendwann das abgeprüft und mit einem Multiple-Choice-Text oder Test das überprüft? Nein, hat er nicht gemacht. Das Lernen war viel weniger eine Sache des Kopfes, es war eine Sache des ganzen Lebens. Jesus hat die Jünger in die Lebensgemeinschaft mit ihm hineingenommen. Und so ganz nebenher, indem sie ihre Aufgaben und Dienste taten. Und da haben sie ihn reden hören, haben ihn gehört, wie er Dinge erklärt hat anderen und so weiter. Und haben sein Leben beobachten können. Die Jünger haben ganzheitlich gelernt. Sie lernten zunehmend, das Leben des Meisters in das eigene Leben zu übertragen. Und so möchte der Herr Jesus, dass auch wir lernen. Wir sollen uns in sein Doppeljoch einspannen lassen, in die Lebens- und Dienstgemeinschaft mit ihm und von ihm dabei zu lernen. Zwei Dinge vor allem sollen wir lernen. Das sind aber auch wirklich die schwersten Dinge. Sanftmut und Demut. Sonst hat er nichts genannt. Er verweist auf sich, Matthäus 11,29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sanftmut und Demut. Das ist nicht irgendwas, was man nebenan im Laden kaufen kann. Das ist etwas, was auch nicht so ohne weiteres gefunden wird. Wir können viele Menschen kennen, aber vielleicht kennen wir keinen einzigen, wo wir sagen könnten, der hat etwas davon an sich. Sanftmut, Demut. Heute auch nicht mehr gefragt, oder? Das ist schon klar. Das ist völlig konträr zu dem, was heute gefragt ist. Wenn man die Filme anschaut und so weiter, was wird denn da dargestellt? Und was Kinder auch zum Teil vermittelt bekommen, ja, die wirklichen Helden für die Kinder, die sind nun alles andere als sanftmütig und demütig, gell? Ja, und das Dumme ist eben auch bei dieser Sache, diese Eigenschaften sind nur von Jesus zu haben und nur mit ihm zu haben. Nur in enger Lebensgemeinschaft mit Jesus können sich diese Eigenschaften in einem Leben, in unserem Leben entfalten und uns auch prägen. 1. Petrus 5, Vers 5 bis 6. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch auch erhöhe zu seiner Zeit. Wir sollen uns selbst demütigen. Das ist der Weg, wie man auch zu Demut finden kann. Aber das ist ja auch genau das, was man, was einem wahrscheinlich am schwersten fallen wird, ja, sich selbst demütigen. Es reicht schon, wenn andere, ja, so. Aber ich, naja, ich bin schon demütig, klar. Ein bisschen hochmütig halt auch. Ja. Oh, oh. Also das wäre ja auch ein Thema. Also gehen wir gleich weiter. Vierter Aspekt, Jesu Angebot, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe für die Seelen. Jesu Angebot ist klar und eindeutig formuliert. Wenn er sagt, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, also wenn die Ruhe so allgemein, die körperliche Ruhe, da haben wir kein Problem damit, oder? Irgendein Sofa ist immer bereit irgendwo. Aber die Ruhe in der Seele ist ein bisschen schwieriger. Und was tun die Menschen nicht, alles in Ruhe zu bekommen? Der Urlaub, ja, der bringt es auch nicht so sehr. Die Rückfahrt, 10 Stunden im Auto, die hat schon eh schon wieder alles zunichte gemacht. Gell? Manche rauchen, um ihre Nervosität niederzukämpfen. Andere schlucken Beruhigungsmittel gegen ihre Ängste. Und leider sind es auch Ärzte, die ganz schnell solche Mittel verschreiben, was ich für fatal halte. Das Problem ist, dass Ärzte von Sucht und von Suchtkrankheit leider nichts wissen. Die wissen viel von anderen Krankheiten, aber darüber sind sie nicht informiert oder nehmen es nicht ernst. Also ich weiß nicht. Ich möchte auf jeden Fall warnen vor Medikamenten, die Benzodiazepine enthalten. Benzodiazepine sind zum Beispiel Valium, Tavor, Midazolam oder Nitazepam. Das gibt eine Reihe mehr auch, die diese Stoffegruppe enthält. Und die hat ein sehr hohes Suchtpotenzial, diese Stoffgruppe. Also das heißt, man kann ganz schnell abhängig werden. Man kann so etwas mal rübergehend nehmen. Aber maximal 2 Wochen. Ja. Und wenn man einigermaßen gefestigt ist. Aber dann sofort weg. Weil dann fängt sofort die Abhängigkeit an. Warum ist das so schön? Hat das so gut getan? Hat mir doch etwas geholfen. Warum soll ich das nicht wieder nehmen? Und so geht's langsam rein. Ja, okay. Autogenes Training, Yoga, das sind ja auch solche Mittel, die Menschen nutzen, um eben zur Ruhe zu kommen. Aber all diese Dinge, die können nicht den wahren Herzensfrieden bringen, oder? Sie wirken vielleicht beruhigend, aber eben nur kurzfristig. Das ist auch der Grund, warum man eben sehr schnell abhängig wird von dem, womit man sich beruhigt. Die Ruhe Jesu ist von ganz anderer Qualität. Es ist eine Ruhe, die ihren Grund eben nicht im irdisch Sichtbaren hat, sondern in der Ewigkeit. Es ist eine übernatürliche Ruhe, was sich nicht zuletzt darin beweist, dass sie allen natürlichen psychologischen Gesetzen widerspricht. Dass alle Psychotechniken oberflächlich und kurzzeitig wirken, das habe ich selber auch während meines Psychologiestudiums gelernt an mir. Ich habe an einem Kurs für autogenes Training teilgenommen und ich habe das dann, ich war da noch gar nicht gläubig, ich habe das dann auch wirklich eingeübt. Und es hat auch funktioniert. Es hat hervorragend funktioniert. Nicht immer funktioniert das. Aber es hat bei mir hervorragend funktioniert. Ich konnte mich innerlich auf Ruhe einstellen. Und ja, einfach so. Ja, das kann ich jetzt nicht beschreiben. Das ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, dann wird das Nervensystem das eben auf Ruhe gestellt. Das heißt, die die ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, Entschuldigung, es wird einfach, okay, lassen wir das mal. Auf jeden Fall, das hat funktioniert. Ich konnte zum Beispiel auch im Winter, wenn ich mal eiskalte Füße hatte oder so, ich konnte erreichen, dass die Füße warm wurden. Einfach, indem ich mir auch selber sagte, meine Füße sind ganz warm. Hat funktioniert. Ja? Und dasselbe auch an anderen Bereichen, wenn ich Ruhe haben wollte, vor einer Prüfung, einem Referat oder irgend so etwas, meine Füße. Ja, also das hat funktioniert. Aber wisst ihr was? Nach meiner Bekehrung, da habe ich erfahren, was echter Herzensfriede ist, ja. Und da habe ich gemerkt, also, das, was ich bisher dadurch autogenes Training hatte und erfahren habe, das habe ich jetzt aber in einer ganz anderen und viel höheren Qualität, ja. Aber an der Stelle will ich noch auf eine für Christen gefährliche Entwicklung eingehen, die Mystik. Im Jahr 2010, vielleicht erinnert sich mancher noch, da hatten wir in Deutschland das Jahr der Stille. Anlässlich dessen haben wir dann als Malachi-Kreis ein Buch rausgegeben. Das ist dieses Buch da, Gefährliche Stille, wie die Mystik die Evangelikalen erobern kann. Das wurde nämlich dann genutzt, dieses Jahr der Stille, von zum Teil christlichen oder pseudochristlichen Gruppierungen, von sehr vielen Gruppierungen auf jeden Fall, auch in Kirchen, wurde genutzt, um den Menschen die Mystik schmackhaft zu machen. Und das ist hochgefährlich. Ja, die Mystik ist nicht einfach nur ein Irrglaube oder eine Irrlehre oder sowas. Nein, nein. Das ist etwas, was wirklich, wo man in direkten Kontakt kommt mit der Hölle. Und deswegen ist das so gefährlich und deswegen haben wir es versucht, doch die Menschen zu warnen da. Es ist der Versuch, auf geheimnisvolle Weise eine Gottesbegegnung zu haben. Durch Kontemplation, Versenkung will man Gott in sich selbst finden. Na, normalerweise würde man sagen, ja, wie soll das gehen? Ich bin Mensch, ich habe eine böse Natur, wie soll da Gott hineinkommen? Ich rede ja jetzt von Ungläubigen auch, gell? Wie soll da Gott hineinkommen? Nun, es ist einfach so, dass die Mystiker glauben, dass in jedem Menschen ein von der Sünde verschonter Seelenfunke vorhanden ist. Das heißt, er von der Sünde nicht betroffen ist. Ja? Also er geht grundsätzlich davon aus, dass der Mensch eben nicht durch und durch schlecht ist, wie es die Bibel uns sagt, ja? Sondern dass ein in ihm von der Sünde verschonter Teil da ist. Und da kann er dann eine Gottesbegegnung haben. Mystiker übersehen und verharmlosen den Graben, den die Sünde zwischen Gott und den Menschen aufgerissen hat. Und alle Religionen sind in ihrem Wesensgrund mystisch. Die Mystik ist das einigende Band zwischen den Religionen. Und wenn wir da den Gedanken haben, und der ist durchaus biblisch zu rechtfertigen, dass die Hure Babylon, die letzte große Kirche in der Endzeit, eine mystische Kirche sein wird. Das bin ich sehr überzeugt. Wohl ein katholischer, sehr bekannter Theologe, der hat das so gesagt, die Kirche der Neuzeit oder die Kirche der Zukunft ist eine Kirche der Mystik oder sie wird nicht mehr sein. Sie wird mystisch sein oder nicht mehr sein, so hat das formuliert. Die Mystik ist das einigende Band. Und das muss man sehen und deswegen Achtung davor. Gell. Im evangelikalen Bereich, da findet sich Mystik vor allem bei der charismatischen Bewegung, aber auch in der neueren Emerging Church Bewegung. Jesus ruft alle mühseligen Beladenen zu sich, er verspricht ihnen Ruhe und Frieden, aber kommen sie auch? Die Gerufenen, bist du schon zu Jesus gekommen mit deiner Schuld, mit deiner Last, mit deinen Zweifeln, deinen Enttäuschungen, Verletzungen, Vorbehalten, Ängsten? Oder wo gehst du damit hin? Zur Nachbarin? Ja, okay, wenn sie dir helfen kann. Kann sie dir helfen? Zu einem Psychotherapeuten? Kann er dir wirklich helfen, ohne dass sein Glaube Schaden nimmt? Suchst du nicht wirklich eine Hilfe, die kein Mensch dir geben kann? Ja. Jesus trug doch die schier erdrückende Last der Sünde, damit wir sie nicht mehr tragen müssen. Er machte sich zum großen Lastenträger, damit jeder Schwerbeladene sich nicht mehr unter diesem furchtbaren Druck zu beugen braucht. Er sagt nicht, tu dies und jenes, nein, er spricht nicht mehr unser Tun an. Komm her zu mir, sagt er, ich will dich erquicken, ich will dir Ruhe geben. Bist du schon mal zu Jesus gekommen? Wenn nein, willst du an ihn glauben? Willst du sein Angebot prüfen? Tu es. Tu es. Du gehst hier kein Risiko ein. Jesus hält, was er verspricht. Komm zu Jesus, indem du jede andere Hoffnung auf inneren Frieden oder innere Heilung aufgibst, indem du Gottes Zeugnis über Jesus glaubst und ihm alles anvertraust. Und wenn du so zu ihm kommst, dann wird dein Herz eine Ruhe und einen Frieden erfahren, wie du ihn bisher nicht gekannt hast. Ein Frieden, die jede menschliche Vernunft übersteigt, sagt das Wort. Jesus möchte dir und mir Ruhe schenken. Er möchte, dass wir zur Ruhe kommen von unserem Jagen nach falschen, selbstgesteckten Zielen. Möchte, dass wir auch zur Ruhe kommen von unseren unnützen und vergeblichen Versuchen, ihm durch eigene Werke gefallen zu wollen. Er möchte, dass wir zur Ruhe kommen von unseren Sorgen und Ängsten. Jesus hat dir und mir Ruhe verheißen. Ruhe für unsere Seelen. Nehmen wir doch sein Joch auf uns und nehmen werden wir gelehrige Schüler in der Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und lassen wir uns durch ihn mit Gott versöhnen. Christus ist in uns und dieses Leben birgt alles in sich, was wir so schmerzlich vermissen und dringend brauchen. Wahre Seelsorge bemüht sich deshalb, dem gläubigen Ratsuchenden die Ressourcen, die er in Christus schon hat, die in innewohnenden Ressourcen zugänglich zu machen. Denn das ist ja das Verrückte, wir haben einen ungeheuren Reichtum in uns schon, indem wir Christus in uns haben. Ein ungeheuren Reichtum ist da und wir haben so viele Probleme. Wir können diesen Reichtum gar nicht nutzbar machen für diese Situation. Und das ist das, was einfach zu lernen ist, dass man zurückgreift auf diese Ressourcen und sich nicht bestimmen lässt von irgendwelchen Dingen, die in diesem Leben eben uns da Not machen. Ja, das ist das Rezept zur Heilung und auch gerade zur inneren Heilung führt, das bezeugt Paulus so. Er sagt, Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wenn es einen Königsweg zum inneren Frieden gibt, dann ist es dieser. Zur Ruhe kommen, ja, aber eben nicht auf der Couch. Ja, Couch im Wohnzimmer, das ist für den Körper gut, aber wir reden ja von der Seele. Und da ist auch nicht die Couch des Psychotherapeuten gefragt. Sollte auch nicht gefragt sein. Wer da Schwierigkeiten hat oder Unklarheit diesbezüglich, darf er gern zu mir kommen. Und ja, ich habe darüber sehr viel auch geschrieben, auch Bücher, über diese Thematik und weil das so problematisch ist. Ja. Psychotherapie von einem ungläubigen Psychiater oder Psychotherapeuten ist eine große Gefahr. Okay, also zur Ruhe kommen, nicht auf der Couch im Wohnzimmer, nicht auf der Couch des Psychotherapeuten, sondern am Kreuz. Dort wird wahr, was Paulus den Kolossern wünschte. Der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Kolosser 3,15. Wo Christus ist, der Fürst des Friedens regiert, da wird Friede sein. Ich habe im letzten Hauskreis, wie ich die Gelegenheit nutzen, im letzten Hauskreis, da hatten wir einiges besprochen über Heiligung und über diese ganzen Zusammenhänge. Und ich habe dann gesagt, ich habe das ja behandelt in dem Buch, das nicht dieses Buch, sondern das mit den Halbheiten, Schluss mit Halbheiten heißt der Titel. Und ich habe gesagt, jeder, der Interesse hat, der kann das gratis haben. Also ich habe jetzt einige dabei und ihr könnt einfach auch zu mir kommen und könnt es euch abholen. Und wenn ihr nicht im Hauskreis wart, könnt ihr auch kommen. Ich möchte jedenfalls nicht wieder mit nach Hause nehmen müssen. Okay. Ich bete noch. Ja, danke, Herr Jesus, dass wir in diesem Wort, das wir heute besprochen haben, erkennen, Herr, dass du das Wort Gottes bist, nicht irgendein Wort. Das, was du sprichst und gesprochen hast, das sind nicht irgendwelche Worte, die irgendjemand sprechen könnte, sondern das ist dein göttliches Wort, dein unfehlbares Wort, Herr. Ja, und deswegen danken wir dir, Herr, dass wir dieses Wort haben und dass wir aber auch dir vertrauen dürfen, dass du bestimmt nichts versprichst, was du nicht hältst, Herr. Und dass wir bei dir nie zu kurz kommen, Herr. Und das wollen wir einfach auch mitnehmen und wir danken dir, Herr. Amen.